Ja, letzte Woche war noch ein anderes Thema eigentlich angestanden, sag ich mal so. Aber mir ist irgendwie klar geworden, dass was anderes dran ist. Und ich überschreibe das Thema mal, wo stehst du? Wenn ich dich jetzt frage, wo stehst du? Sag mir mal, spontane Antwort. Genau, mitten im Leben ist was. Genau. Was noch? Mitten im Leben, nur andere Antworten? Kommt drauf an, ja. Also, bitte. Ja, man merkt schon, das ist schwierig. Es ist schwierig, darauf zu antworten. Genau, weil das kann ja alles Mögliche sein. Wo steht man? Eben, es kann geografisch sein. Ich kann zum Beispiel hier am Brandenburger Tor stehen. Oder wo stehe ich jetzt? Ich stehe jetzt in der Geheimrat Rosenthalstraße 67. Auf der Bühne auch noch. Am Mikrofon. Ja. Oder Matthias hat eine gute Antwort gegeben. Wo stehe ich? Das kann eine Lebenssituation sein, in der ich stehe. Ja. Zum Beispiel mein, sagt er schon, Familienstand heißt es. Wo stehe ich? Bin ich ledig? Bin ich Single? Bin ich verheiratet? Bin ich verwitwet? Oder auch, ja, bin ich Rentner? Bin ich Schüler? Bin ich Student? Stehe ich im Beruf? Ja, es kann aber auch sein, wo stehe ich im Vergleich mit anderen? Erlebt man oft im Beruf oder im Sport. Also im Beruf, ich bin im Vertrieb tätig und da heißt es immer, wo steht man denn? Man vergleicht sich, man wird gerankt. Ja, wo steht man im Vergleich zu anderen? Das so eine gute Mittelposition ist manchmal ganz hilfreich. Ich sage es jetzt einfach mal so. Ja, ist sehr hilfreich. Ganz vorne ist immer schlecht auch, weil dann da wird jeder schaut drauf genau und wenn man dann nach hinten fällt, ist immer schlecht, aber man sieht schon das, oder politisch, stehe ich rechts, stehe ich links, stehe ich in der Mitte oder welchen Standpunkt vertrete ich? So letzten Woche die Diskussionen zum Beispiel, Leopard 2, wo steht denn der Scholz überhaupt? Was will denn der überhaupt? Wo steht der? Waffenlieferung Leopard 2, ja, nein, bla bla bla. Haben wir alle mitbekommen, denke ich mal, politisch, ja. Und es geht darum, wo man, welchen auch Standpunkt vertrete ich zu einem bestimmten Thema. Auch Gott fragt uns, wo stehst du? Er fragt dich, er fragt mich, wo stehen wir? Wo bist du, wo stehst du? Wisst ihr, wer das in der Bibel zuerst, das erste Mal steht? Fällt es euch ein, spontan, jemanden? Sehr gut. Hannelore hat recht. Sündenfall, also Apfel, Gott hat eigentlich gesagt, man soll von diesem Baum die Frucht nicht essen. Und ja, sie haben gegessen, nachdem sie verführt worden sind von der Schlange. Und plötzlich haben sie gemerkt, dass sie nackt sind. Und sie haben sich versteckt, sie haben sich geschämt. Und wir lesen da in 1. Mose 3, und sie hörten die Stimme des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Erstmal finde ich das Bild toll, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat mit den Menschen. Wir hören da, er wandelte im Garten, er ist spazieren gegangen. Er war sichtbar mit den Menschen, eine innige Gemeinschaft. Kann ich das vorstellen? Toll, oder? Sich das vorzustellen, so stelle ich mir es im Paradies vor. Wird hoffentlich auch mal so sein. Ja? Und ja, der Mensch hat sich plötzlich, weil er gemerkt hat, er ist sündig, hat er sich vor Gott versteckt. Und Gott fragt, wo bist du? Ich meine, hat er Tomaten auf die Augen gehabt? Hat er es nicht gewusst? Ich glaube, Gott hat genau gewusst, wo der Mensch steht. Er hat es genau gewusst. Aber er hat trotzdem gefragt, wo stehst du? Wo bist du? Er wollte vor ihm selber hören, dass er erkennt, wo er im Verhältnis zu Gott steht. Ja, das war eigentlich Sinn und Zweck. Und das erfahren wir öfters in der Bibel. Ja, mir fällt der Petrus ein. Wir lesen, dass sich die Menschen so ein bisschen verabschiedet haben, gegangen sind von Jesus weg, weil sie erkannt haben, Nachfolge hat durchaus seinen Preis in manchen Situationen. Und er fragt Jesus dem Petrus, willst du auch weggehen? Das sagt Petrus, Herr, wohin sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, du bist der Heilige Gottes. Wo stehst du? Eindeutiges Statement. Ja, ich will bei dir sein. Ich habe erkannt, wer du bist und ich will Gemeinschaft mit dir und ich will dir nachfolgen. Du bist nachfolgen. Du bist Gottes Sohn. Ja, was mich froh macht und glücklich jetzt auch bei den ersten Lebenssituationen, ich weiß, und das ist die Jahreslosung, wo wir jetzt öfters drüber gesprochen haben, du bist ein Gott, der mich sieht. Das dürfen wir wissen. Diese Zuversicht habe ich in allen Lebenssituationen. In meinem Beruf, in meiner Ehe, in meinem Glauben, in meinem Versagen. Ich darf wissen, ich habe einen Gott, der mich sieht. Und das kann mich freimachen und kann mich beruhigen. Aber unabhängig davon, dass ich das wissen darf, will Gott, dass wir auch selber uns hinterfragen oder uns fragen, wo wir stehen. Ich möchte mit euch jetzt einen Bibeltext lesen und wo ich euch dann ein bisschen mit reinnehmen will, dass ihr euch selber hinterfragt, wo ihr steht. Ganz bekannter Bibeltext aus Markus 2, die Verse 1 bis 12. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Und es sammelten sich viele, sodass sie nicht Raum hatten und auch nicht draußen vor der Tür. Und er sagte ihnen das Wort. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von vielen getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Es saßen aber einige Schriftgelehrte unter ihnen und dachten in ihren Herzen, wie redet der so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie bei sich selbst dachten und sprachen zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu den Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh. Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, so dass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Ich will den Bibeltext immer so aus mir, ich will, dass du dich selber hinterfragst, wenn wir jetzt mal durchgehen, diesen Bibeltext, wo stehst du in diesem Text? Bist du der einfache Zuhörer, das Volk? Bist du einer der vier Freunde? Siehst du dich eher in dem Gelähmten oder eher, oh, das ist falsch, habe ich in dem Schriftgelehrten. Das war ein Pharisäer Schriftgelehrter. Wo siehst du dich? Und wir gehen jetzt den Text einfach mal der Reihe nach durch. Also wenn ihr die ersten Verse, seht ihr hier, lest, da lesen wir, dass Jesus in Kapernaum war und es wurde bekannt, dass er im Hause war. Kapernaum am nördlichen Ufer vom See Genezareth. Und man geht eigentlich davon aus, dass Jesus sogar wahrscheinlich im Haus des Petrus gewesen ist. Und das wurde bekannt. Ja. Und es hatte zu, und es ist interessant, wenn man die Vorgeschichte liest, dass Jesus hat schon vorher dort gepredigt, in Kapernaum. Und er hat Menschen die frohe Botschaft des Evangeliums verkündigt, vom Reich Gottes heißt es hier. Er hat Menschen dazu aufgerufen, dass sie umkehren, dass sie ein neues Leben führen mit einer neuen Qualität, dass sie ihr altes Leben, ihre Schuld hinter sich lassen und dass sie einen Neuanfang wagen mit Gott. Nach seinen Werten, nach seinen Maßstäben leben. Und er hat viele auch von ihren Gebrechen geheilt. Von Besessenheiten, von dämonischen Bindungen, von körperlichen Gebrechen. Viele hat er geheilt und es war wirklich eine frohe Botschaft. Und was ist, wenn man eine frohe Botschaft hört? Die verbreitet sich. Jesus ist wieder da. Jesus ist da. Ja? Und die haben weitergegeben, was da los war, was sie erlebt haben. Und plötzlich, ja, haben sich alle im Haus versammelt. Alle sind zusammengeströmt. Und es war kein Platz mehr da. Boah, ich würde mir das so sehr wünschen heute. Die Hütte wäre hier voll. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja? Jesus ist da und er hat die beste Botschaft der Welt für die Menschheit. Ich denke, wir denken oft, das war vor 2000 Jahren so aktuell. Ich glaube, die Botschaft von Jesus ist heute genauso aktuell wie vor 2000 Jahren. Genauso wichtig. Wie viele Menschen leiden in unserer schnelllebigen Zeit? Wie viele leiden unter Leistungsdruck, unter Sinnentleerung? Ja, kommen wir mit dem Druck einfach nur mal zurecht. Wie viele Menschen mit Depressionen haben wir in unserer Gesellschaft, die nicht mehr zurechtkommen mit vielen Dingen? Und voilà. Und ich denke, viele suchen nach Antworten. Ja, die merken, das ist nicht alles hier. Und die sind in diesen Rädchen drin. Ja, haben vielleicht auch missgebaut im Leben, haben kaputte Beziehungen. Verdrängen die Sachen vielleicht auch oft. Aber ich glaube, Jesu Botschaft ist heute genauso top aktuell wie damals. Und wir haben Antworten mit Jesus. Wir haben Antworten. Wir haben auch Antworten, zum Beispiel eine Antwort auf den Tod. Wer hat es? Jesus gibt uns eine Perspektive hier für erfülltes Leben. Er gibt uns aber auch eine Perspektive über den Tod hinaus. Wir haben die beste Botschaft der Welt. Und wir haben eine freudige Botschaft. Und manchmal denke ich mir, kommt das so raus bei uns? Ich denke oft, Hindernis, dass viele nicht vielleicht so Berührung zum Evangelium suchen, ist auch, dass wir, ich glaube, als Erlöste müssten wir oft auch ein bisschen erlöster ausschauen. Ja? Nicht durchmeint, aber merken wir uns das an, dass da eine Hoffnung ist in uns, dass da Leben ist, dass da eine andere Qualität ist, dass uns was am anderen liegt, dass wir gute Botschaft haben. Wir haben Antworten. Und Jesus ist, glaube ich, die Antwort auf viele Probleme dieser Welt. Ja, Krisen, ja, wie gesagt, ihr könnt euch im Augenblick, ist so viel los und wo Menschen auch Angst macht, wie gehe ich mit meinen Ängsten um, meinen Existenzängsten, sonst was. Und da tut es gut, wenn wir wissen, ich habe einen Gott, der auf mich schaut und der mich da durchträgt. Genau. Sei Zuhörer und es ist gut, dass du hier bist. Es ist gut, dass ihr heute da seid. Gute Botschaft hört. Lernt davon. Sie anwendet aber bitte auch in eurem Leben, dass wir keine U-Boot-Christen sind. Jeden Sonntag tauchen wir mal auf, hier am Gottesdienst und unter der Woche erleben wir unser ganz normales Leben. Jeden Tag auftauchen. Ja. Gute Botschaft hat Jesus hier vermittelt. Und wir lesen weiter. Jetzt kommen die Freunde ins Spiel, nicht nur die Zuhörer, die Freunde. Und es kamen einige, die brachten zu ihm einen Gelähmten, von vielen getragen. Und da sie ihn nicht zu ihm bringen konnten wegen der Menge, deckten sie das Dach auf, wo er war, gruben es auf und ließen das Bett herunter, auf dem der Gelähmte lag. Boah, Wahnsinn, oder? Hab mir gedacht, also das war eigentlich das, was mich am meisten angesprochen hat. Muss ich jetzt wirklich sagen. Und das ist eigentlich das auch, weil ich mir zurzeit viele Gedanken mache. Eben, wir haben eine tolle Botschaft. Das beste Evangelium überhaupt. Und ja, wir haben eigentlich auch die Verantwortung, als Christen es weiterzugeben. Wir sind, Jesus hat uns berufen zu Menschenfischern. Hat letzte Woche, glaube ich, hat es der Frank auch gesagt. Und die vier treffen, haben einen Freund und der ist ein hoffnungsloser Fall. Ich weiß nicht, ob der von Kind auf gelähmt war, aber er ist hoffnungslos. Da geht gar nichts mehr. Er ist gelähmt. Und das Schlimme, wenn wir das anschauen, uns, damals ist man wirklich, vor 2000 Jahren, hat man das so gesehen, das ist eine direkte Folge von Schuld im Leben. Ja, und der, also eigentlich war er deshalb auch von der Gesellschaft geächtet, ich sage es jetzt einfach mal so. Und die Freunde haben gesagt, der ist ein hoffnungsloser Fall und er braucht Jesus. Er braucht Jesus. So, jetzt kommen sie hin. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt selber gewollt hat unbedingt. Ja, vielleicht hat er am Anfang gesagt, ich will eigentlich gar nicht. Lasst mich hier liegen, hat sowieso keinen Sinn mit mir. Ich bin ein hoffnungsloser Fall. Und die haben ihn einfach mitgeschleppt vielleicht, ich weiß es nicht. Ja, so, und jetzt kommen sie hin und ja, sie kommen gar nicht durch zu Jesus. Hindernis tut sich auf, sie kommen nicht durch. Also spätestens da hätten wir wahrscheinlich gesagt, naja, schön und gut, jetzt haben wir wirklich unsere Schuldigkeit getan, ja. War ja Versuch wert, haben wir unser frommes, unser Gewissen auch beruhigt, ja. Aber, nee, die geben nicht auf. Was machen die? Die steigen aufs Dach. Und sie machen ein Loch da rein in das Dach. Ja, ich weiß nicht. Im Dach so in Palästina, das waren, glaube ich, so Flachdächer irgendwie, ja. Ich kenne mich jetzt hier zu wenig aus, mit wie das jetzt wirklich war. Aber jemand sagt, das sind sogar mehrere Schichten mit Lehm und sonst was. Ja, da haben die wahrscheinlich die Schalung runter, die Lehmschicht, haben wir drauf rumgehämmert und sonst was. Machen ein Loch da rein. Stell dich mal vor, da macht hier heute jemand ein Loch rein. Da sagen wir, halt, was soll denn das, halt? Können wir doch nicht machen. Das stört doch nur. Haut alles über den Haufen. Geht doch nicht. Oder? Geht doch nicht. die haben einen Blick auf Jesus freigemacht. Einen Blick auf Jesus haben die freigemacht. Sodass der Gelähmte das Licht auf Jesus scheint. Und der Gelähmte, der Mensch, der Gelähmte Jesus sehen kann. Und werfen ihn vor Christus hin. Legen ihn dahin. Und ich habe mir überlegt, so, ich sage mal so, ich nenne ihn jetzt die einmal, das sind die Dachabdecker. Die Dachabdecker. Und ich frage dich, bist du ein Dachabdecker? Möchtest du dazu beitragen bei in deinem Umfeld, dass sie einen Blick haben auf Jesus? Meine Frage: Sieht man oder erkennt man auch durch dein Leben, deine Nachbarn, deine Arbeitskollegen, deine Freunde, wissen die, wo du stehst? Wissen die, dass du Christ bist? Deine Familie. Und auch nicht bloß, dass du Christ bist, sondern ja, dass du eine gute Botschaft hast und dass sie Jesus eigentlich auch brauchen. Wissen die das? Wir lesen in der Bergpredigt, dass wir das Licht der Welt sind. Wir sind das Licht der Welt. Wir sind es nicht aus uns selber raus, sondern weil Jesus uns anscheint. Und es wäre toll, wenn uns Jesus zum Leuchten bringt. In unserer bei unseren Nachbarn, bei unseren Freunden, bei sonst wo. Und das, klar, auch durch unser Leben, durch das, wie wir sind, wie Jesus uns verändert hat, dass das sichtbar wird. Und wenn ich wirklich glaube, dass Johannes 3,16, dass das wahr ist, dass Jesus gekommen ist, als Heiland, um Menschen zu retten. Das ist eigentlich so der Kernvers des Evangeliums, Johannes 3,16. Ja. Wenn wir das wirklich glauben und für uns in Anspruch nehmen, dann ist es eigentlich unterlassene Hilfeleistung, wenn wir es um anderen nicht sagen. Das ist jetzt vielleicht hart. Ja. Aber wenn ich glaube, dass Jesus die Antwort auf Fragen ist, auf den Tod ist und dass er uns ein ewiges Leben bieten will, da kann ich es doch nicht den Leuten, an denen mir was liegt, vorenthalten. Oder? Wie gesagt, die haben ja ungewöhnliche Wege, sind die gegangen. Und es kann sein, ich kann mir vorstellen, wenn ihr wirklich eine Gemeinde sein wollt oder Menschen sein wollen, die Verlorene rufen, da kann auch sein, dass sich hier in der Gemeinde einiges so bewegt, wo wir uns das gar nicht vorstellen. Ja, es werden sich Dinge verändern. Und aus unserer Komfortzone oder so müssen wir vielleicht teilweise raus. Weil Menschen, die Jesus bisher nicht kennen, bisher nicht fromm sind, die stellen unheimlich viele Fragen, die sind anders, die denken anders, stellen uns selber oft in Frage, wollen wir das? Sind wir dazu bereit? Als Gemeinde auch. Ich denke, wir sollten dazu bereit sein. Also meine Frage jetzt auch, willst du Dachabdecker sein? Ein Licht auf Jesus freimachen? Ich habe da so ein Zeugnis eigentlich aufgerufen. Leider habe ich keine Antwort gekriegt. Aber ich habe mich mal unterhalten mit jemandem und habe gefragt, ob ich das kurz erzählen darf. Wir kennen einen Robert seit Jahren. Ich kenne Robert eigentlich, glaube ich, schon, ich weiß nicht wie lange. Und Robert, glaube ich, lebt so zum Christsein auch. Und der hat es auch in der Arbeit immer gelebt. Also die Leute haben gewusst, wo er steht. Ja, und die haben gewusst, dass er Christ ist. Und er hat darüber auch in der Arbeit gesprochen. Und der Jörg, der heute auch hier ist, Mühlbauer, der hat sich das auch immer angehört und gesagt, naja, ganz gut, schön, dass er das sagt. Ja. Und Hat ihn aber nicht weiter berührt. Und am Anfang sagt man, gut. Aber dann war es eigentlich mal so weit, dass was passiert ist. Ich glaube, der Jörg hat mir gesagt, der Arbeitskollege oder so ist, glaube ich, gestorben mit 33 Jahren. Oder im Umfeld ist jemand gestorben. Und er hat plötzlich, das hat man selber richtig umgehaut. Und er hat plötzlich Fragen gehabt. Ja, und da war jetzt plötzlich der Robert und er hat gesagt, lies doch mal die Bibel. Schau doch mal nach und wir können es auch gemeinsam lesen, damit du Antworten bekommst. Und da hat sich was entwickelt. Und er hat Jesus kennengelernt. Ja, es kann jetzt sein, dass sich jetzt ein gleicher Erfolg einstellt. Ja, weil ich jetzt was weitergebe. Aber wenn du Leute wissen in deinem Umfeld, was du für einen Standort hast oder einen Standpunkt, deine Stellung zu Jesus, dann kann es durchaus sein, dass sich mal später was entwickelt. Es gibt eine Zeit des Sehens und es gibt eine Zeit des Erntens. Und vielleicht kriegen wir es selber gar nicht mit, das Ernten. Ja? Ich muss Gas geben. Jetzt kommen wir zum Gelähmten. Da nun Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu den Gelähmten, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Deine Sünden sind dir vergeben. Herr Jesus, bist du blind? Was ist denn das für eine Aussage? Da geht es doch gar nicht drum. Siehst du nicht, dass der Typ hat doch ein ganz anderes Problem. Der kann nicht laufen. Und du sagst, deine Sünden sind dir vergeben. Boah, das ist ja voll daneben. Themaverfehlung. Jesus, oder? Also es war so, also ich denke mir nicht so, es war offensichtlich. Eben, und was ich euch vorhin schon gesagt habe, das ist da ganz entscheidend. Man ist wirklich davon ausgegangen, wenn ich so eine Behinderung habe, so eine Krankheit, eine schwerwiegende, dann ist es eine Strafe Gottes. Ja? Das hat was damit zu tun, dass ich schuldig bin. Behinderung, Beeinträchtigung. Davon ist man eigentlich ausgegangen. Also derjenige, der behindert ist, der krank ist, ist selber an seiner Situation schuld. Und von daher, haben die Leute damals schon gewusst, um was es eigentlich geht. Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus geht das Grundproblem an. Jesus geht das Grundproblem der Menschheit an. Das packt er zuerst an. Deine Schuld ist dir vergeben. Was nützt es dir, wenn du gesund bist? Ist schön, ich freue mich, wenn ich gesund bin. Ist was Wichtiges gut. Wenn ich aber am Ziel vorbeilaufe, am Lebensziel, und nicht bei Jesus und Gemeinschaft haben werde. Was nützt es mir, wenn ich von der Lebensader abgetrennt bin? Zwar gesund, aber ich habe keine Gemeinschaft mit Gott. Ich habe keine Hoffnung für die Ewigkeit. Und Jesus ist in erster Linie an die Welt gekommen, damit er uns rettet vor Verlorenheit, dass er uns rettet und verändert, dass wir wieder Gemeinschaft mit ihm haben können. Er sagt, legt alles, was du hast, unter mein Kreuz. Deine Schuld, deine kaputte Ehe, vielleicht auch, vielleicht sogar Kriminalität, ich weiß nicht, was alles war, keine Ahnung, in deinem Leben. Leg es unter mein Kreuz und ich vergib dir, das ist weg, es ist weg, ich befreie dich. Du kannst neu anfangen, neu starten. Du hast eine neue Perspektive. Da geht es erstmal in erster Linie drum. Ich glaube auch, dass Jesus wirklich körperlich heilen kann. Und das erleben wir auch immer wieder. Und ich tue mir oft hart zu verstehen, wann es tut und wann nicht. Ich bin da oft, habe viele Fragezeichen in dem, auf dem Gebiet, bin ich ganz ehrlich. Ja. Aber ich weiß, dass Jesus mal Grundproblem gelöst hat. Und ich denke, wir beten auch oft. Wir beten um viele Dinge. Wir beten um Gesundheit, wir beten für die Familie, wir beten um Frieden auf die Welt, auf der Welt. Meine Frage an dich, ist dein Grundproblem gelöst? Sind deine Sünden vergeben? Wenn nicht, geh dieses Grundproblem an. Geh zu Jesus. Ja, er hat einen hohen Preis bezahlt dafür. Geh unter das Kreuz. Da möchte ich dich einladen heute. Jetzt haben wir noch die Schriftgelehrten. Es saßen da aber einige Schriftgelehrte und dachten in den Herzen, wie redet er so? Er lästert Gott. Wer kann Sünden vergeben als Gott allein? Und Jesus erkannte alsbald in seinem Geist, dass sie bei sich selbst dachten und sprach zu ihnen, was denkt ihr solches in euren Herzen? Was ist leichter, zu den Gelähmten zu sagen, dir sind deine Sünden vergeben, oder zu sagen, steh auf, nimm dein Bett und geh hin? Damit ihr aber wisst, dass der Menschensohn Vollmacht hat, Sünden zu vergeben auf Erden, sprach er zu den Gelähmten, ich sage dir, steh auf, nimm dein Bett und geh heim. Und er stand auf und nahm sogleich sein Bett und ging hinaus vor aller Augen, sodass sie sich alle entsetzten und Gott priesen und sprachen, wir haben solches noch nie gesehen. Wir hämmern ja leicht auf den Schriftgelehrten und auf den Pharisäern rum. Ja, aber ich muss sie jetzt schon mal ein bisschen in Schutz nehmen. Eigentlich haben sie recht erstmal mit dem Einwand, oder? Schuld vergeben ist Gottes Sache. Und wenn Jesus sagt, deine Sünden sind dir vergeben, dann macht er sich selbst zu Gott. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder er ist Gott oder er ist ein Betrüger. Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Oder er ist Baller Baller. Ja, vielleicht noch. Ja. Der denkt irgendwas, was er gar nicht ist. Ja. Aber vielleicht bist du auch so einer. Und du denkst dir, hoppala, das ist Jesus, das ist ja ganz cool, der Jesus. Ja. Also der hat schon gute Ideen. Ja. So, wenn ich mal anschaue, Nächstenliebe, Bewahrung der Umwelt, so ein bisschen, ja, gutes Miteinander, Gerechtigkeit, auf die Armen schauen, das sind ja aktuelle Themen, auch heute. Und von Jesus können wir was lernen. Aber Gott, naja, also das ist schon ein bisschen zu hochgegriffen. Vielleicht kommst du hierher und denkst dir, ja, wieso bist du jetzt da? Ich weiß nicht. Wieso sitzt du hier? Und vielleicht bist du da, weil dein Ehepartner da ist. Möchtest du dir einen Gefallen tun? Schön, finde ich gut. Ja. Und du hast auch einige Fragen und sagst dann, naja, irgendwie Jesus, ich weiß nicht so recht. Das ist ganz interessant. Also Jesus kehrt den Einwand nicht weg. Ich meine, die sagen es ja gar nicht, aber er weiß, wo die stehen. Er sieht die Schriftgelehrten. Er sieht die Skeptiker. Und wisst ihr, was interessant ist? Er pusht es nicht weg, sondern er geht auf den Einwand ein. Ja? Und er sagt, damit ihr mir das glaubt, dass ich das kann, dass ich die Vollmacht dazu habe. Sagt er zu den Gelähmten, steh auf, nimm dein Bett und geh. Eigentlich packt er sie und will sie mitnehmen. Ich kann das. Ihr könnt mir glauben. Ich bin derjenige, der in den Schriften, ich bin der Messias, auf dem alles hinweist. Und er geht auf den Einwand ein. Und wisst ihr, was interessant ist? da steht, die haben alle sich gefreut. Und alle haben Gott gepriesen. Also ich nehme jetzt mal an, da waren auch die Skeptiker dabei. Alle, die haben sich überzeugen lassen. Und dies, ja, und das finde ich toll. Ich möchte jetzt zum Schluss kommen. Ich weiß nicht, in welche Rolle du dich heute gefunden hast. Und ich würde mich, vielleicht bist du auch eine Mischung aus mehreren. Ich weiß, ich glaube, Zuhörer sind wir heute alle. Die Frage ist, was wir daraus machen aus dem, was wir gehört haben. Und ich wünsche mir einfach, dass du weiter wächst in der Liebe zu Jesus, dass wir wachsen zueinander, aber auch, dass wir das im Alltag leben und unsere Mitmenschen das mitkriegen. Vielleicht hast du Besonderes, wenn du dich als, eigentlich sagst, Dachabdecker. Blick auf Jesus, den will ich freimachen, da möchte ich dazu beitragen, wenn du da Herz dafür hast und es spürst und andere für Jesus begeistern willst, dann bleib da dran und lass dich auch nicht entmutigen. Wie die vier Freunde. Und wir haben Leute da, die machen das gerne. Ansonsten, vielleicht wirst du dich auch dahin bewegen. Ich glaube, Jesus will, dass wir Menschenfischer sind, alle. Vielleicht bist du auch ein Skeptiker, der Jesus in Frage stellt. Dann geh der Sache mit Jesus auf den Grund. Lies in der Bibel. Sprech mit Christen. Aber geh der Sache auf den Grund. Und vielleicht bist du auch heute in der Situation des Gelähmten, wo du denkst, mir kann keiner mehr helfen. Und dann sage ich dir, du bist kein hoffnungsloser Fall. Du bist kein hoffnungsloser Fall. Und bring deine Schuld, dein Versagen vor Jesus und wage einen Neuanfang und sprech mit ihm an. Du kannst gern, wir haben hier Christen unter uns, du kannst da gern mich ansprechen. Ja. Sprech mit uns drüber und wage einen Neuanfang mit Jesus, eine Perspektive. Dazu möchte ich dich einladen. Und nimm einfach die Frage mal mit, vielleicht ihr generell in die Woche, wo steht ihr? Wo steht ihr? Gott segne euch.